Hinschauen. Unterstützung von Personen, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Lau, ich leite die Stabsstelle Gleichstellung und Diversität an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und spreche heute zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Schmidberger, Annette Diehl und Sabine Wollstetter vom Frauennotruf in Mainz. Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir Personen unterstützen, die in ihrer Führungsrolle oder auch in ihrem Beratungsalltag von Menschen aufgesucht werden, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Und all jene, die solches Verhalten beobachten an unserer Universität. In der ersten Folge unserer Podcast-Reihe hatten wir mit euch, liebe Annette, liebe Sabine, gesprochen über eure Arbeit im Frauennotruf und umrissen, was sexuelle Belästigung überhaupt ist. Und in dieser zweiten Folge möchten wir den Blick jetzt auf unsere Universität richten und uns vor allen Dingen mit der Frage auseinandersetzen, ob sexuelle Belästigung ein Thema an Hochschulen ist und wie wir als Hochschule damit umgehen können, wie wir uns darauf vorbereiten. Ich hatte in der letzten Folge bereits über die UNICEF-Studie gesprochen, deren Ergebnisse für mich dann doch recht ernüchternd waren. Dort haben fast 2/3 der Befragten angegeben, in irgendeiner Form von geschlechtsbezogener Gewalt im Studium oder in ihrer Arbeit an einer Hochschule betroffen zu sein. 3% haben sogar von sexueller Gewalt berichtet. Damit ist eigentlich unsere Frage oder meine Frage an euch schon beantwortet. Wichtig für mich war aber auch ein Ergebnis dieser UNICEF-Studie, nämlich die Erkenntnis, dass Angehörige marginalisierter Personengruppen offenbar einem noch höheren Risiko ausgesetzt sind. Wie schätzt ihr das ein aus eurer Arbeit im Frauennotruf? Was sind eure Erfahrungen?
Ja, danke. Ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall erstmal wieder, dass es heute weitergeht und dass wir heute die zweite Podcast-Folge aufnehmen. Wie sehen wir diese Studie tatsächlich? Sehen wir es tatsächlich auch so, dass neben den bisherigen Studien, wie zum Beispiel ja auch der Gender Crime Studie, die damals rausgekommen ist zum Thema und anderen Studien zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, diese Studie jetzt natürlich genaue Ausmaße und auch eindeutige Zahlen liefert aus dem Hochschulbereich. Also ich denke, dass die Studie auf jeden Fall wichtig ist, um wach zu werden für Hochschulen. Also dass es für Hochschulen jetzt darum geht, an der eigenen aktiv zu werden und sich zu dem Thema auf den Weg zu machen. Und ich denke, in vielen Köpfen findet immer noch dieser Irrglaube statt. Sexuelle Belästigung oder sexualisierte Übergriffe an Hochschulen, das kann ich mir da gar nicht vorstellen. Also da gibt es ganz viele Mythen tatsächlich, die noch stattfinden. Der akademische Bereich, da muss es ja immer zu angemessenem Verhalten kommen. Also vielleicht auch sowas wie unter gebildeten oder ne, so karriereanstrebenden Menschen passiert doch so etwas nicht. Und da können Annette und ich, glaube ich, aus der Praxis ganz anderes berichten. Und das ist auch das, was ja die Studien zeigen, dass der sozioökonomische oder auch kulturelle Hintergrund dabei gar keine Rolle spielt und tatsächlich insbesondere junge Frauen, junge Studierende vor allem eine besondere Zielgruppe sind oder da besonders häufig betroffen sind. Also ich denke, wichtig ist zu sensibilisieren und auch aufzuzeigen, dass gerade hier Übergriffe stattfinden und dass es große Hierarchiegefälle gibt. Und wir müssen uns vielleicht erstmal genauer anschauen, welche potenziell gefährdeten Personen oder Zielgruppen haben wir an Hochschulen denn eigentlich? Denn die Hochschule stellt ja neben einem Arbeitsplatz auch einen Lehr- und Lernbereich dar, für viele tatsächlich sogar auch ein Freizeitbereich. Wir haben angestellte Mitarbeitende, also Mitarbeitende in der Verwaltung, in der Technik, aber wir haben auch Dozierende, DoktorandInnen, Personen aus ganz verschiedenen Fachbereichen und Abteilungen, aber natürlich auch Studierende, die Vollzeit oder Teilzeit an Hochschulen eingebunden sind, vielleicht sogar Studierende, die an dem Erasmus-Programm teilnehmen oder auch nur punktuell mal an einer Hochschule in Deutschland sind, das heißt vielleicht auch aus dem Ausland kommen. Aber wir haben natürlich auch außenstehende Personen, die an Hochschulen mal eingeladen werden oder vielleicht unter einem ganz anderen Arbeitsverhältnis nur punktuell an der Hochschule tätig sind. Ja, und damit haben wir ganz unterschiedliche Beziehungen und auch Abhängigkeitsverhältnisse. Das heißt, Situationen wie Studierende, Dozierende oder junge HilfswissenschaftlerInnen, ProfessorInnen, aber natürlich auch KommilitonInnen untereinander, Angestellte aus dem wissenschaftlichen Bereich, Angestellte aus dem Verwaltungsbereich. Also da merken wir, es gibt ganz viele unterschiedliche Beziehungen, sehr verschiedene Personen treffen aufeinander. Und hinzu kommt erschwerend, dass insbesondere junge Frauen, die angestellt werden, vielleicht aber auch noch einen Migrationshintergrund mitbringen können oder Personen auch eine Behinderung haben, die als zusätzlicher Faktor auf diese Situation einwirkt und auch die Situation begünstigen kann, dass es eben zu Übergriffen kommen kann.
Gerade zum Jahresanfang ist das Thema auch noch mal diskutiert worden. Es gab da einen Spiegelartikel, in dem heißt es, ich zitiere mal kurz, der akademische Betrieb ist geprägt von Abhängigkeiten, die es schwer machen, zum Doktorvater Nein zu sagen. Er entscheidet über Karrieren, Arbeitsverträge, Noten und Gehalt. Also ich persönlich würde hier nicht unbedingt nur die männliche Form gebrauchen, aber das ist im Grunde genommen das, was du ja auch gerade beschrieben hast. Und du hast auch gesagt, dass gerade das Thema Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, Strukturen ja eines ist, was eine große Rolle spielt. Besteht aus eurer Sicht ein besonderes Risiko an Hochschulen?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich genau diese Situation, die du jetzt beschrieben hast, würden wir auch als Fallstrick, wie man so schön sagt, identifizieren. Also meine Kollegin Annette und ich, wir kennen auch tatsächlich einen Fall oder haben schon mal über einen Fall gesprochen. Also ein Beispiel angenommen, wir haben eine Frau, die in ihrer Doktorarbeit sich von einem Professor betreuen lässt und da eben von diesen Forschungsgeldern auch abhängig ist. Das heißt, sie hat da die Betreuung und auch damit die Finanzierung für ihre Forschung. Und sie merkt dann aber, in der Betreuung kommt es immer wieder zu Annäherungen. Es gibt immer wieder Situationen, die für sie besonders unangenehm werden. Und eigentlich würde sie das auch gerne dann an der Universität melden. Sie spricht dann aber dazu mit einer weiteren Frau, die ebenfalls bei ihm in der Betreuung ist, und schildert ihr den Fall. Und diese bittet sie da tatsächlich darum, damit nicht an die Universität zu gehen, eben keine offizielle Beschwerde einzulegen, weil es eben sein kann, dass, wenn die Konsequenz ist, dass er die Universität verlassen muss, damit auch die Forschungsgelder gehen. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf im Prinzip alle Personen, die dann bei dieser Person in einem Betreuungsverhältnis sind und auf deren Karriereweg. Das heißt, in dem Fall ist dann natürlich die Konsequenz, dass sie sich nicht dazu ermutigt fühlt, den Fall zu melden, aus Angst, dass die eigene Forschung abgebrochen werden muss, dass sie die nicht weiter verfolgen kann. Und wir merken immer wieder, dass genau in solchen Abhängigkeiten, die stellen eben für Hochschulen ein sehr großes Risiko dar. Also langjährige Mitarbeitende, die in sehr sicheren Arbeitsverhältnissen oder Arbeitsverträgen sind, die eine sichere Position an der Hochschule haben, vielleicht auch besonders engagiert sind, beliebt sind unter anderen KollegInnen oder sogar verbeamtet sind, dass das diese Fälle ganz häufig verkompliziert.
Da würde ich gerne noch was hinzufügen, gerade auch zum Thema Machtverhältnisse. Wir hatten es ja gerade in der ersten Folge viel darum, es geht nicht um Lust, es geht nicht um Zusammensein, es geht tatsächlich um das Ausnutzen von Macht und Dominanz. Und das sehen wir immer wieder, zeigt sich ganz besonders, und das war ja auch deine Frage, Maria, in Bezug auf Studierende, die zu anderen marginalisierten Gruppen gehören. Also das, was du auch am Ende gesagt hast, Frauen mit Migrationshintergrund, Menschen aus der queeren Community, Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung. Weil da macht sich eben genau dieses Machtgefälle, von dem alles ausgeht, besonders bemerkbar. Also in der Diskriminierungsebene sozusagen stehen weiße Menschen über schwarzen Menschen, Menschen ohne Beeinträchtigung über Menschen mit Behinderung. Und wenn dann eben noch sexuelle Belästigung dazukommt oder sexistische Diskriminierung, dann sind wir da voll in dem Thema Intersektionalität drin und sehen, dass da ganz besonders geguckt werden muss.
Danke dir, Annette, dass du es nochmal angesprochen hast. Das deckt sich nämlich mit den Erfahrungen von Maria und mir aus Beratungskontext, dass eben zu Schikanen, Beleidigungen, Drohungen kommt, dass Arbeitsverträge, befristete Arbeitsverträge nicht verlängert werden. Und gefühlt ist es ja nach der MeToo-Debatte 2018-19 etwas stiller geworden. Das Thema bekommt gerade meines Erachtens wieder etwas an Fahrt, was ja auch gut ist. Für uns wäre es interessant zu wissen, was können wir aus eurer Sicht als Universität tun? Und zwar nicht erst dann, wenn was passiert ist, sondern auch präventiv.
Ja, das stimmt. Leider wird es immer mal wieder sehr still um MeToo oder aber es wird so getan, als wäre das in den jeweiligen Bereichen eben nur ein Einzelfall, der jetzt mal wieder aufkommt und dann bearbeitet werden muss. Und ich denke, Universitäten sollten genau da ansetzen und dem entgegenwirken, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder im Hochschulkontext eben nicht als Einzelfall zu betrachten, sondern das Thema auch präventiv immer wieder auf die Agenda zu setzen, es in Gremien zum Beispiel zu besprechen, an Führungspersonen heranzutreten oder es aber auch auf dem Campus präsent zu machen. Ich denke, präventiv kann man da auf jeden Fall Kampagnen umsetzen. Die Erfahrungen von anderen Hochschulen haben gezeigt, dass es sich da auch lohnen kann, tatsächlich Studierende mit einzubeziehen, aber auch Forschungen oder Umfragen dazu auf dem Campus umzusetzen, anzubieten. Es gibt manche Hochschulen, die haben schon Campusbegehungen gemacht und haben geguckt, wo sind denn eigentlich Angsträume auf dem Gelände oder gibt es irgendwelche Orte, die nicht so gut einsichtig sind. Ja, und ansonsten ist ein einfaches Mittel auch, Infostände anzubieten, also die eigene Präsenz da zu zeigen, die Hilfsangebote, die Anlaufstellen aufzuzeigen. Und ja, zu der Frage, was denn da bereits eigentlich schon passiert ist, beziehungsweise wie wir als Universität präventiv da umgehen können. Ich denke, dass wir hier an der JGU schon einiges bewirkt haben und ich gucke euch jetzt alle an, dass wir in die Vernetzung da gegangen sind und einfach da einen guten Austausch haben. Also tatsächlich auch da einen runden Tisch zu etablieren, was wir ja gemacht haben mit allen Gleichstellungsbeauftragten von den Fachbereichen, von den jeweiligen Hochschulen in Mainz, also da zwischen den Gleichstellungsbeauftragten und dem Frauennotruf Mainz, eine Kooperation auf den Weg zu bringen oder aber auch die Richtlinie zum Beispiel zu überarbeiten.
Grundsätzlich, glaube ich, ist zu sehen, also ich finde die Sachen auch alle ganz toll und es sind richtig gute Initiativen, die gestartet sind. Aber wichtig ist tatsächlich zu sehen, neben all den Infoständen und so weiter, die gut und wirksam sind, auch um potenziell Betroffene zu empowern, um die sozusagen zu ermächtigen, ich kann dagegen was tun, ist die Grundlage immer an den Strukturen des eigenen Hauses zu arbeiten. Das ist völlig egal, ist das eine Universität, eine Hochschule oder eine Organisation, eine Verwaltung. Die eigenen Strukturen und wie gehen wir mit Macht, wie gehen wir mit Entscheidung, mit Leitung und all diesen Dingen um, das ist das Wichtigste, weil das haben alle Studien eigentlich, die danach geguckt haben, nach den Ursachen deutlich gezeigt. Es sind weniger die Personen, mit denen das Thema zusammenhängt, als vielmehr die organisationalen Strukturen. Also wie ist mein Haus in Bezug auf Mitspracherechte, Entscheidungen und so weiter aufgestellt? Wie sind die Regeln für alle, die Respekt, Achtung und so weiter bringen sollen? Das sind die wichtigen Momente in der Prävention.
Mhm. Mhm. Ja. Wenn ich ganz kurz dazwischen fragen darf, das sehe ich auch als ein ganz wichtiges Arbeitsfeld tatsächlich für uns. Wir haben unsere Richtlinie zum Umgang mit sexueller Belästigung. Sabine, du hattest es eben schon erwähnt, im letzten Jahr nochmal überarbeitet. Und da war es uns eben auch ganz, ganz wichtig, das nochmal sehr deutlich zu machen. Und da das eine Senatsrichtlinie ist, fand ich das schön, dass die auch so dementsprechend im Senat diskutiert und durch den Senat verabschiedet wurde, weil da nämlich ganz klar auch die Verantwortungsbereiche der Führungskräfte benannt sind und dass wir eben als Führungskräfte reagieren, wenn entsprechendes Verhalten zum Beispiel beobachtet wird oder uns gemeldet wird. Das ist sicherlich ein ganz, ganz tolles Instrument. Und dazu gibt es natürlich noch andere Leitlinien, gute Arbeit, und ähnliche Geschichten, auf die wir uns da beziehen können und wo wir das Thema, denke ich, immer wieder in den Fokus rücken können, darüber diskutieren können. Seht ihr das auch so, dass das darüber diskutieren schon mal ein gutes Signal setzt?
Auf jeden Fall. Also Maria, du erinnerst dich wahrscheinlich noch daran, wie wir zu der Richtlinie telefoniert haben und immer wieder Rücksprache gehalten haben, weil doch nochmal einfach eine Frage aufgekommen ist oder überlegt werden musste, wie kann man jetzt auch so ein Organigramm am besten darstellen? Also welche Person ist für was zuständig? Wo liegt Vertraulichkeit? Wo entfällt diese Vertraulichkeit? Dass wir da ja immer wieder ins Detail gegangen sind und quasi bevor es überhaupt zu einem Fall kam, wir dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal Schritt für Schritt gucken, was sind denn gute und auch umsetzbare Schritte an der jeweiligen Hochschule und in dem Fall jetzt an der JGU.
Und das Thema Transparenz, ne? Das war das, was Annette ja auch gesagt hat. Wie geht das Haus damit um? Wie geht es damit um, wenn Vorfälle bekannt werden, publik werden? Und ich glaube, da ist einfach noch, da können wir noch Hausaufgaben machen. Wir sind zwar gut aufgestellt, aber ich glaube, wir können uns noch viel besser aufstellen, zu sagen, wie gehen wir damit um? Wie können wir das vermeiden? Wie sensibilisieren wir?
Was wir zum Teil jetzt auch mit unserem Podcast erreichen, hoffentlich. Das ist eben das Schöne daran, genau. Noch eine Frage. Also wir haben jetzt die Kommunikation in Richtung potenziell betroffener Personen angesprochen. Wir haben die Kommunikation in Bezug auf das Haus angesprochen. Und Annette, du hattest vorhin noch gesagt, das Thema Intersektionalität ist ganz, ganz wichtig. Das nehmen wir auch so wahr. Und da habt ihr Ideen, wie man da einfach gut auch diese Diskriminierungs-, also sich überschneidenden Diskriminierungsrisiken noch besser in den Blick nehmen kann?
Letztlich wie mit allen Diskriminierungen auch dazu viel darüber sprechen, es überhaupt in den Fokus nehmen, eine Awareness, wie man heutzutage sagt, dazu schaffen. Und das bedeutet eben, dass die Menschen, die zum Beispiel weiß sind, sich mit ihrem privilegierten Weißsein auseinandersetzen müssen. Also wir können nicht erwarten, dass Menschen, schwarze Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigung oder queere Menschen immer sagen, Moment mal, für mich bedeutet das aber das und das. Also das ist etwas, was wir nicht erwarten können und was praktisch die Wege verbaut oder die Hemmschwelle höher setzt, sich Hilfe zu holen. Das heißt, wenn ich zu einem Thema in dieser Art arbeiten will, muss ich erstmal im eigenen Haus wieder dazu arbeiten, dazu ein Bewusstsein schaffen und dann, wenn ich nach draußen gehe sozusagen, aus den inneren Räumen raus, an die, die es treffen soll, dann ist es wichtig, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen, also wenn es jetzt zum Beispiel in Blindenschrift oder in Podcast-Form, also wie mache ich auch da Transparenz möglich, wie geht da die Kommunikation, da eben alles mitzudenken und da richtig drauf einzugehen.
Ja, vielen Dank. Also ich sehe schon, wir haben jetzt über ganz, ganz unterschiedliche Ebenen gesprochen, auf denen wir aktiv sein können, zum Teil schon sind, aber noch sehr viel aktiver sein könnten tatsächlich. Wie sieht es eigentlich mit der curricularen Verankerung aus? Aus meiner Sicht ist es ja auch wichtig, dass das Thema in der Lehre verankert ist und in einigen Fachgebieten ja auch durchaus sehr relevant. Denken wir jetzt zum Beispiel an die Lehramtsstudiengänge oder auch an die Medizin.
Mhm. Bei dem Thema bekomme ich immer ein bisschen funkelnde Augen. Also wenn man richtig groß denken möchte oder da etwas träumen darf, dann wäre es natürlich super, wenn man das auch in die Lehre mit aufnimmt oder es auch zu Pflichtveranstaltungen für bestimmte Bereiche macht. Es gibt tatsächlich auch Unikliniken, die das schon machen und die zum Beispiel die Auszubildende alle durchschulen oder die Veranstaltungen dann auch verpflichtend für Führungskräfte zum Beispiel anbieten und es mit auf den Plan nehmen. Aber auch, es gibt Studienfächer, wo sich das Thema ganz toll oder auch kreativ einsetzen lässt. Also im Designbereich zum Beispiel, wenn wir da Bachelor-AbsolventInnen haben, die was zu dem Thema machen oder auch im sozialen Bereich kann man es gut anbringen. Aber es wäre natürlich auch schön, es in den Bereichen aufzunehmen, wo das Thema noch nicht so gerne gesehen wird und bearbeitet wird.
Und eigentlich ist es ja so, es müsste, um das auch qualitativ richtig zu machen in den jeweiligen Studiengängen, kann es eigentlich nicht fehlen. Weil wenn wir uns Medizin angucken, dann müssen wir eigentlich gendergerechte Medizin in der Zukunft, wie soll ich das sagen, anbieten. Und wenn wir an Schulen und Ausbildungsstätten denken, da geht es eigentlich nicht anders, als auf all diese Themen einzugehen. Das heißt, es nutzt nichts, etwas irgendwie trocken auf dem Papier, was dann in der Schublade liegt, zu verankern, wenn es nicht einsickert sozusagen in die gewählten, gelebten Studiengänge. Und da gibt es tatsächlich, das hat ja Sabine gerade schon gesagt, eigentlich viele Möglichkeiten und eigentlich auch sehr viele Studien mittlerweile.
Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden, Annette, Sabine. An die Zuhörenden möchte ich nochmal die Bitte richten, wenn Sie Fragen an uns haben, Themen, die Sie interessieren im Zuge oder in Bezug auf diesen Podcast, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an die Stabstelle Gleichstellung und Diversität und wir werden versuchen, Ihre Themen, Ihre Themenwünsche in unseren Podcast mit aufzunehmen. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken und freue mich sehr auf die nächste Folge, bei der wir uns ja mit der Rolle der Führungskräfte auseinandersetzen werden. Danke euch.
Danke.
Dankeschön.
Danke.